Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Francesco Bagnaia hat das Rennen von Aragon zwar nicht gewonnen, er hat aber nur noch 10 Punkte Rückstand auf Fabio Quartararo. Enea Bastianini zeigt ein couragiertes Rennen und überholt in der letzten Runde Bagnaia noch. Marc Marquez kann bei seinem Comeback nicht mal eine volle Runde fahren und sorgt dafür, dass auch Fabio Quartararos Rennen nur 3 Kurven dauert. Selbst Aleix Espargaró ist inzwischen wieder im WM-Kampf mit dabei. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ein dramatisches Rennen an diesem Wochenende gesehen. Darüber muss gesprochen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Früher hießen wir Schräglage, seit 2 Ausgaben heißen wir Starting Grid. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wie immer Redakteur von motorsporttotal.com. Auf der einen Seite ist das Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Und auf der anderen Seite die MotoGP-Expertin von meinsportpodcast.de, Alina Stahn. Hallo Alina.
Hallo.
Gerald, was war das für ein Rennen?
Ja, sehr dramatisch. Also vor allem in der ersten Runde ging es extrem wild zu. Zuerst der Auffahrunfall von Quartararo auf Marquez. Ein paar Kurven später geraten dann Marquez und Nakagami aneinander. Nakagami gestürzt. Zum Glück muss man sagen, bei beiden Unfällen haben alle Fahrer gut reagiert und sie haben ausweichen können. Weil wir wissen, wenn ein Fahrer in der Gruppe stürzt und mitten auf der Strecke liegt und die anderen kommen angeschossen, das ist einfach die gefährlichste Situation, die wir im Motorradsport haben. Wenn da jemand drüber fährt, kann das ganz, ganz böse ausgehen. Quartararo hat sich ein paar Abschürfungen auf der Brust zugezogen, die Hüfte ein bisschen angeschlagen. Nakagami hat sich Schnittwunden bei 2 Fingern in der rechten Hand zugezogen, aber sonst ist wirklich mal Gottlob alles glimpflich ausgegangen, obwohl es natürlich extrem wild war und das müssen wir noch im Detail besprechen. Ja, und dann später der Zweikampf, den wir schon in Misano gesehen haben, Bagnaia gegen Bastianini, und diesmal hatte Bastianini die Oberhand, also ein Duell der beiden wieder auf Augenhöhe, richtig, richtig cool und spannend bis zum Zielstrich.
Spannend bis zum Zielstrich. Gott, schweres Wort. Alina, fass das Rennen nochmal gerade zusammen. Was ist passiert? Was ist in der ersten Runde vor allen Dingen passiert?
Im Motorland Aragon war es natürlich ein super spannendes Rennen. Nach einem dramatischen Rennstart ist natürlich jetzt die WM so offen wie noch nie. In der dritten Kurve krachte der WM-Leader Fabio Quartararo in das Heck von Marc Marquez und stürzte daraufhin. Am Ende von Kurve 7 hatte dann Marquez ein Problem mit seiner Honda, weil er einen Teil von Quartararo noch hinten im Heck stecken hatte und kollidierte deshalb mit Taka Nakagami. Zum Glück konnten alle nachfolgenden Fahrer ausweichen und alle Fahrer sind okay. Marquez musste dann sein Rennen aufgeben, weil die Honda natürlich auch hin war. Nach diesem Start führte dann aber erstmal Bagnaia vor Jack Miller und Brad Binder. In Runde 6 konnte sich Bastianini bereits schon auf Position 2 vorkämpfen und Miller verlor einige Positionen. Er überholte dann Bagnaia schon mal in Runde 9, verbremste sich dann aber eine Runde später in Kurve 12 und das hat sich Pecco nicht nehmen lassen, hat die Führung wieder übernommen. Pecco führte dann weiter mit einer halben Sekunde Vorsprung. Das ging dann bis die letzten 3 Runden so und wie in Misano hing Bastianini dann an seinem Hinterrad. Aleix Espargaró, Brad Binder und Miller kämpften in der Zeit um Platz 3. In der 7. Kurve der letzten Runde überholte Bastianini Pecco, womit eigentlich keiner gerechnet hat in dieser Sekunde, und holte dann nur 0,4 Sekunden vor Bagnaia den Sieg. Aleix Espargaró konnte sich gegen Binder durchsetzen und Jack Miller vollendete die Top 5. Quartararo verlor dann natürlich wichtige WM-Punkte und der Vorsprung auf Bagnaia ist jetzt auf 10 Punkte geschrumpft und auf Aleix auf 17 Punkte und Ducati ist Konstrukteursweltmeister geworden.
Ducati ist Konstrukteursweltmeister geworden. Das ist auf jeden Fall eine Nachricht. Allerdings, das war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis die irgendwann mal dann Weltmeister werden würden. Gerald, wir fangen eigentlich mal mit dem Sieger an und mit dem Siegerteam, mit der Ducati. Das können wir dann auch gleich machen. Wir werden dann auch gleich drüber sprechen. Aber wir müssen erstmal über diese Katastrophenrunde von Marc Marquez sprechen, weil der hatte sein Comeback gegeben und er hatte einen fantastischen Start hingelegt und dann hat er gleich mal Fabio Quartararo und Takaaki Nakagami, der so ein bisschen auf dem Gewissen gehabt. Das war eine katastrophale Runde für ihn.
Ja, absolut. Aber ich würde die erste Situation mit Quartararo als Rennunfall einstufen, wie sie einfach beim Start passieren kann. Ich meine, Marquez ist beim Rausbeschleunigen aus der Kurve, hat einen kleinen Rutscher, musste kurz vorm Gas und gleichzeitig war Quartararo, der direkt dahinter war, natürlich Startphase, da ist ganz knapp dran, hat im gleichen Moment Gas gegeben. Ja, und Kettenreaktion, ist er draufgeknallt. Ja. Also es haben eigentlich alle Beteiligten gesagt, dass das ein Rennunfall war. Marquez konnte jetzt nicht wirklich was dafür. Quartararo hat jetzt nicht erwartet, dass der jetzt kurz vorm Gas geht und einen Rutscher hat. Und das geht alles so schnell, da kannst du eigentlich dann überhaupt nicht mehr reagieren. Auch Yamaha-Manager Lynn Jarvis hat gesagt, ja, schwieriger Nachmittag für uns. Aber er hat auch gemeint, ja, das kann passieren in der Startphase. Wie gesagt, zum Glück für Quartararo ist das alles relativ glimpflich ausgegangen und ist einfach nur mit Abschiffungen davongekommen. Das Problem war natürlich, dass dann ein Teil von seiner Verkleidung im Heck von Marquez Honda gesteckt hat und Marquez wusste das ja zu dem Zeitpunkt nicht und ist natürlich weitergefahren. Johann Zarco, der relativ knapp dahinter war, hat gesagt, der hat den Marquez eigentlich ziemlich kritisiert und gemeint, der hätte eigentlich sofort neben die Strecke fahren müssen, weil da eben Teile drin gesteckt sind von der Yamaha. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste das Marquez nicht. Und er hat gesagt, in der nächsten Kurve hat sich es ein bisschen merkwürdig angefühlt, aber nicht jetzt wirklich extrem komisch. Und wie er dann Ausgangskurve 7 das Ride-Height-System aktiviert hat, hat das hinten blockiert und nach links gezogen. Und da ist dann Nakagami auf einmal gewesen, der überholen wollte. Die haben sich halt Seite an Seite berührt und Nakagami ist da unglücklicherweise halt auch zu Sturz gekommen. Ich weiß nicht, also wie gesagt, Zarco hat Marquez dafür kritisiert. Ich würde da jetzt nicht so weit gehen und Marquez dafür extrem kritisieren, dass er da weitergefahren ist, weil erstens, er wusste noch gar nicht, dass da Teile in seinem Heck stecken. Und zweitens, als Rennfahrer ist es eigentlich normal, dass, wenn du ein Problem hast, du fährst eigentlich normal zumindest ein paar Kurven weiter und wenn du dann merkst, okay, da funktioniert was nicht, dann fährst du von der Strecke. Aber das war so knapp, dann kurz danach, das war Marquez einfach nicht bewusst und deswegen würde ich auch diese zweite Situation mit Nakagami als ja, blöden Rennunfall einstufen. Die Rennleitung hat und die Rennkommissare haben auch keine Strafen ausgesprochen. Also ja, wenn es blöd kommt, kommt es blöd. Und da ist halt wirklich alles blöd zusammengekommen für alle beteiligten Fahrer. Natürlich, Marquez stand dann wieder mal in der Kritik. Er kommt zurück, Comeback, gibt ein Comeback und es geht schon mal vollkommen wild zu. Aber ich würde hier, wie gesagt, sagen, das waren beides Rennsituationen, blöde Rennunfälle. Aber ich würde da mit ihm jetzt nicht zu hart ins Gericht gehen, ehrlich gesagt.
Mhm. Alina, wie hast du die Situation gesehen gestern, wie Marquez dann in der ersten Runde ja so ein bisschen eine Kettenreaktion ausgelöst hat dann ja auch?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es vorher gesehen. Und das ist sehr gruselig gewesen. Ich habe eine Nachricht an meinen Papa geschrieben und meinte so, wenn Quartararo heute stürzt und Bagnaia gewinnt, ist der WM-Vorsprung nur noch 5 Punkte. Ich habe die Nachricht gerade abgesendet und in dem Moment kracht Quartararo in das Heck von Marquez.
Weiß die MotoGP das, dass du dafür verantwortlich bist?
Ich hoffe es nicht, weil nachher werde ich irgendwie noch eingesetzt, dass ich die WM manipuliere. Das möchte ich natürlich nicht machen. Ja, war sehr, sehr viel Aufsehen in der ersten Runde und mein Puls ist in die Höhe gegangen, weil ich war so, oh Gott, was passiert hier? Das ist alles zu viel gerade. Natürlich, Marquez hat sich das jetzt ein bisschen anders vorgestellt mit dem Rennstart und auch dann die Bilder danach waren auch ein bisschen erschreckend, dann wo Quartararo dann da lang lief und die ganze Brust verbrannt hatte vom Rutschen aus dem Asphalt. Und Marquez ist aber dann ja auch direkt in die Box von Nakagami gegangen und wollte sich da entschuldigen und alles. Und ja, es ist MotoGP. Rennunfälle passieren und gerade in diesen ersten zwei Kurven, da hängen die alle so nah beieinander. Es ist einfach sehr großes Pech gewesen für Marquez und natürlich für Quartararo auch. Aber halt auch ein bisschen Glück für uns Zuschauer, weil die WM ist natürlich jetzt richtig spannend.
Die WM ist richtig spannend, darüber sprechen wir gleich noch. Am Ende ist es dann so, dass Fabio Quartararo hat sich zwar Abschürfungen zugezogen, aber er ist rennfit für nächste Woche. Was ist mit Takaaki Nakagami, Gerald? Da steht es noch nicht fest, oder?
Ja, also er wurde mal für nicht fit erklärt. Das heißt, er muss laut Protokoll am Donnerstag in Motegi oder zumindest vor dem ersten freien Training, weil die sind ja nur am Nachmittag Ortszeit, die ersten wurden ja gestrichen, da muss er sich nochmal einem Check der Ärzte unterziehen. Wie gesagt, er hat zwei Schnittwunden bei zwei Fingern auf der rechten Hand und ich habe nur ein Foto von ihm auf Twitter gesehen oder Instagram, wo er die rechte Hand richtig dick verbunden hat. Also das hat jetzt nicht so toll ausgesehen. ob er wirklich fahren kann, das müssen wir einfach abwarten und schauen, wie es dann ausschaut in Motegi. Ja, also das ist noch ein großes Fragezeichen, ob er sein Heimrennen fahren kann. Und es wäre natürlich extrem bitter, wenn er das Heimrennen nicht fahren kann, weil wir sind da das letzte Mal 2019 gefahren und er als einziger Japaner im MotoGP-Feld, der das dann genau sein Heimrennen verpassen müsste, wäre echt traurig. Ja, also ich drücke ihm wirklich alle Daumen, dass das klappt und er fahren kann.
Wir werden sehen. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir ja gerade noch Honda abschließen, Gerald. Am Ende ist es dann auf Platz 12 Alex Marquez, der beste Honda-Fahrer ist, auf Platz 15 Pol Espargaro. Die Schlagzeilen hatte Honda gestern, allerdings nicht ergebnistechnisch.
Ja, absolut. Ich meine, Pol Espargaro ist ehrlich gesagt das ganze Wochenende nirgendwo herumgefahren. War im Training immer deutlich langsamer als Marquez, als Marc Marquez jetzt. Was schon ein deutliches Zeichen ist. Und ich denke einfach, also vor allem jetzt seit der Sommerpause geht bei Pol eigentlich gar nichts mehr. Und ich glaube, der fährt die Saison einfach nur mehr zu Ende und freut sich, dass er in die KTM-Familie nächstes Jahr zurückkommt.
Pol Espargaro auf Platz 15. Und am Ende ist es so, dass die Honda wirklich wieder unter ferner Liefen mitfuhr. Und damit kommen wir zu den Siegern gestern und natürlich dann auch so ein bisschen dann zu den Siegern des gesamten Wochenendes und in der Konstrukteurswertung zu den Weltmeistern, die Ducati. Und Gerald, du hattest es letzte Woche schon gesagt, Aragon ist eine absolute Ducati-Strecke wegen dieser langen Start-Zielgerade, weil sie dort ihre Power ausspielen kann. War es mal wieder das Wochenende, wie es sich Ducati dann vorgestellt hat?
Ja, na klar. Ich meine, im Qualifying haben sie die ersten drei Startplätze belegt. In den Trainings waren sie teilweise auf den ersten fünf Plätzen. Also das war schon eine Dominanz und eine klare Ansage. Und im Rennen, die beiden sind ein fehlerfreies, mehr oder weniger fehlerfreies. Bastianini hat dazwischen ein, zwei kleine Fehler gemacht, aber am Ende hat er es ja gerichtet und den Sieg geholt. Die sind wieder super in ihrer eigenen Liga gefahren. Die große Frage ist natürlich, was wir nicht beantworten können, wo wäre Quartararo eigentlich ins Ziel gekommen? Und er konnte im Training sehr, sehr gute Rundenzeiten fahren. Aber eben, wie gesagt, das Problem ist, und das hat auch selber gesagt, er kann halt nirgendwo überholen, auch wegen der Geraden. Und das geht gegen die Ducatis, aber auch gegen die Aprilias. Und die KTM ist auch nicht so gerade langsam auf der Geraden. Ja. Also ich denke mal, dass er rein realistisch gesehen ungefähr in der Gruppe mit Aleix Espargaró, Brad Binder und Jack Miller mitgefahren wäre. Ob er es aufs Podium geschafft hätte, mit eben seiner Schwierigkeit zu überholen, mit einer langsamen Yamaha, würde ich eher bezweifeln. Da wäre vielleicht realistisch gesehen Platz 5, 6 möglich gewesen und der WM-Vorsprung wäre trotzdem deutlich geschrumpft. Jetzt nicht so extrem, wie es jetzt aussieht, aber es wäre doch deutlich weniger, als es davor war. Also für die WM war es halt nicht so, wäre sowieso nicht gut gewesen, das Rennen für Quartararo. Aber eben Ducati, Bastianini, Bagnaia, die sind da wirklich in einer eigenen Liga. Und Alina meinte, die WM ist jetzt insgesamt gesehen wieder spannend. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, weil wenn die zwei da jetzt weiter so angasen bei den nächsten Rennen, dann wird die WM nicht wirklich spannend werden, weil dann werden wir, glaube ich, einen Ducati-Fahrer als Weltmeister sehen.
Aber es sind ja nur noch fünf Rennen. Also, so richtig viel passieren kann ja nicht mehr. 120 Punkte werden noch vergeben, 125 Punkte werden noch vergeben. Ich meine, das kann ja durchaus noch spannend werden. Aber wir haben ja in den letzten Rennen schon gesagt, Quartararo kann eigentlich nur mithalten. Er kann das Rennen nicht entscheiden oder bestimmen im Moment.
Genau. Und das Geschehen bestimmt einfach Ducati und er müsste eigentlich schauen, dass er halt irgendwie Punkte verteidigt. Aber wie gesagt, selbst wenn er jetzt ins Ziel gekommen wäre, ich glaube nicht, dass er es aufs Podium geschafft hätte und der Punkterückstand wäre ohnehin geschrumpft. Jetzt nicht so dramatisch, aber ohnehin, er wäre geschrumpft. Ja. Mhm. Und wie gesagt, jetzt kommt mit Motegi auch eine Stop-and-Go-Strecke, die müsste Ducati komplett liegen. Also wenn es jetzt nicht Wetterkapriolen gibt und Flag-to-Flag und so, was wir alle schon in Japan auch gesehen haben mit Regenrennen, wenn das dann normal abläuft, dann wird es dort für Quartararo auch schwierig werden, aufs Podium zu kommen. Und wenn Bagnaia hier keinen Fehler macht und aufs Podium fährt, dann wird er wahrscheinlich in Japan die WM-Führung übernehmen. Und dann hat Bagnaia halt alle Karten in der Hand. Und ob Quartararo oder Aleix Espargaró dann noch kontern können in den verbleibenden Rennen, ist halt unter normalen Umständen schwierig zu sagen. Wie gesagt, Flag-to-Flag-Rennen, Regen, haben wir alles schon gesehen. In Japan, Phillip Island, kalt, regnerische Wetter, Geschichten, alles schon gesehen. Also es könnte natürlich das Wetter hier auch noch einen großen Faktor spielen. Aber wenn das jetzt normal läuft, dann läuft das schon alles sehr, sehr für Ducati und Bagnaia.
Alina, gestern Bastianini und Bagnaia haben fast ein perfektes Rennen gefahren. Das war eine andere Liga als die anderen Fahrer, oder? Wie gesagt, wir wissen nicht, was Quartararo da gestern gemacht hätte, aber ansonsten über 6 Sekunden Vorsprung vor der Aleix Espargaró, über 6 Sekunden dann ja auch vor Brad Binder und vor Jack Miller. Das war schon ein bisschen andere Liga gestern.
Ja, natürlich. Auch wie Gerald gerade gesagt hat, die Ducatis waren übermächtig. Alle waren in den Top 10, außer Fabio Di Giannantonio, der ist auf Platz 19 ins Ziel gekommen. Das zeigt schon mal, dass die Ducatis extrem stark waren. Aber dann eben diese Zeiten, die beiden wieder in den Asphalt gebrannt haben. Unfassbar. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn die nächstes Jahr Teamkollegen sind, dann können sich die anderen auch echt warm anziehen, weil das Ducati ist dann echt stark aufgestellt. Und auch wenn man sich die letzten 3 Runden angeguckt hat, Pecco hat eine perfekte Runde abgeliefert und ist immer perfekt gefahren. Und eigentlich hätte man keinen Platz gesehen, wo man hätte reingekonnt und dann eben in dieser Kurve Kurve 7, hat sich dann Bastianini dann doch noch dazwischen gestellt und konnte dann so den Sieg für sich sichern. Das war schon echt extrem gut. Also die sind super, super schnell und die anderen müssen da echt sich Mühe geben mitzuhalten.
Wir müssen noch einmal gerade darauf zu sprechen kommen, Gerald. Wir haben zwischendurch ein paar Rennen gehabt, dann auch in Frankreich und auch in Spanien und das Deutschlandrennen, wo Francesco Bagnaia komplett frustriert war hinterher und gesagt hat, ja, so kann ich nicht Weltmeister werden, wenn ich nicht einfach die Konstanz bringe. Warum? Gibt es in irgendeiner Weise ein Faktum, wo du sagen könntest, das kannst du darauf zurückführen, dass er im Moment so konstant fährt?
Ja, ist schwierig zu sagen, weil, wie wir es eh schon ein paar Mal gesagt haben, eigentlich hätten wir das, er war im vergangenen Jahr im Herbst extrem stark und eigentlich hätten wir erwartet, dass er die Saison genauso anfängt. Und es waren Situationen dabei, wo er einfach Pech hatte, ganz klar, ja, wo er abgeschossen wurde, waren aber auch blöde Fehler dabei, wie zum Beispiel in Barcelona ist er abgeschossen worden, in Sachsenring ist er gestürzt, Le Mans ist er gestürzt, genau. Und da hat einfach die Konstanz halt gefehlt. Warum er es auf einmal gefunden hat, ist echt von außen schwierig zu sagen, weil die Voraussetzungen waren eigentlich von Anfang an da. Aber es ist halt manchmal schwierig wirklich zu erklären. Wie gesagt, letztes Jahr ist er im Herbst dann wirklich, hat er voll aufgedreht und war super unterwegs und jetzt wieder. Keine Ahnung, vielleicht ist er ein Fahrer der zweiten Saisonhälfte. Keinen Plan, ich weiß es nicht. Ja, aber er hat es geschafft, hier noch einfach was draufzulegen. Aber Genauso Bastianini. Ich meine, am Anfang der Saison war er super schnell. Klar, er hat das alte Motorrad, das ausgereift war und er kann sich auf sich konzentrieren, während Bagnaia noch Setup und so weiter austesten hat müssen im Werksteam. Das hat ein bisschen gedauert. Klar, das war ein Faktor. Aber auch Bastianini, finde ich, hat jetzt wirklich wieder etwas draufgelegt und fährt auch seit der Sommerpause wirklich super, super Rennen. Im Vergleich jetzt zu einem Jorge Martin. Der macht den Schritt nicht. Oder ein Johann Zarco. Wenn wir uns erinnern können, im vergangenen Jahr war die erste Saisonhälfte von Zarco wirklich gut und er hat gesagt, er war damals WM-Zweiter und hat gesagt, ja, er muss was drauflegen und dann kann er mit Quattro um einen WM-Titel kämpfen. Ist nicht passiert, er ist abgefallen. Dieses Jahr genau das Gleiche bei Zarco wieder. Er hat auch gesagt, ja, in der Sommerpause, ja, er muss was drauflegen. Kommt bei Zarco nicht, ja. Und das haben wir schon früher gesehen, wie er bei Tech 3 Yamaha gefahren ist. Erste Saisonhälfte super. Dann zweite Saisonhälfte abgefallen. Und scheinbar ist es bei Bagnaia genau andersherum. Erste Saisonhälfte halt ein bisschen durchwachsen und dann zweite Saisonhälfte legt das drauf und ist einfach perfekt drin. Schwierig zu erklären, jetzt zu sagen, warum, weshalb. Weil es sind einfach so viele Nuancen drinnen. Wenn es läuft, läuft es. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Ich glaube, das ist eine der einfachste Erklärung dafür.
Aber Bastianini können wir auch sagen, letztes Jahr 11. gewesen, 2 Podestplätze geholt. Er ist inzwischen ein echter Siegfahrer und wenn komische Dinge noch passieren, könnte er fast ja noch in das WM-Rennen eingreifen.
Ja, also ganz ehrlich, Aleix Espargaró und Quartararo, sie sind jetzt eigentlich in der Defensive und haben jetzt nicht das aktive Zepter, wo sie das Geschehen bestimmen können, aber eben Bastianini schon auch und Bagnaia hat es geschafft, so viele Punkte aufzuholen. Bastianini ist jetzt 48 Punkte hinter Quartararo. Wenn das so weitergeht und die beiden jetzt die nächsten Rennen auch so dominieren, was passieren könnte natürlich, Dann wird Bastianini vielleicht nicht WM-Vierter, sondern vielleicht WM-Dritter oder vielleicht sogar WM-Zweiter. Ja? Also das ist schon ein Ducati-Express, der da jetzt anrollt. Ja? Und perspektivisch gesehen fürs nächste Jahr, ich glaube, da hat Alina recht, dass wir uns da auf ein spannendes Stallduell um einen WM-Titel freuen können.
Bastianini vor Bagnaia auf der Ducati, dann auf Platz 5 Jack Miller, auf Platz 6 Jorge Martin, Luca Marini auf der 7, Johann Zarco auf der 8 und dann Marco Bezzecchi auf der 10 und Alina hat es vorhin gesagt, der Einzige, der es nicht in die Top 10 geschafft hat von der Ducati, das ist Fabio Di Giannantonio, der ist am Ende auf Platz 19 gefahren und insgesamt, glaube ich, können wir sagen, das war ein fast perfektes Rennen für Ducati. Sie mussten sich allerdings das Podium teilen. Ich glaube, das wäre das Einzige gewesen, wo wir noch gesagt hätten, dass das Ganze komplett gemacht hätte, wenn Ducati alle drei Podien dann besetzt hätte. Aber auf dem dritten Platz ist Aleix Espargaró gekommen. Und Alina, war es das beste Zeichen von Aleix Espargaró nach zwei eher in Anführungsstrichen vielleicht etwas schwächeren Rennen, dass er, oder drei schwächeren Rennen, dass er jetzt wieder da ist, dass er jetzt wieder das Podium holen kann? Er hat es bislang einmal auf den ersten Platz gebracht, ansonsten immer Dritter geworden, wenn er aufs Podium gekommen ist. War das jetzt so ein bisschen sein Comeback, wo man sagen kann, hallo, hier bin ich wieder, ich bin noch da als Aleix Espargaró?
Ja, also ich denke schon, er hat wieder so einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat ja auch selber gesagt, ihm fielen die letzten Rennen schwer und auch der Start in Aragon war ein bisschen schwierig, weil er ja am Freitag zwei Stürze hatte. Hat dann aber anscheinend mit dem Team zusammen auch noch was gefunden, um dann doch ums Podium kämpfen zu können. Klar, die Aprilia ist auf jeden Fall auch, was Topspeed angeht, auch besser als die Yamaha und ist auch echt flott unterwegs. Aber auch in Zweikämpfen und sowas neigt Aleix ja eher dazu, ein bisschen schwieriger zu sein. Er regt sich ja auch gerne mal auf und hat sich aber jetzt auch allgemein sehr, sehr glücklich darüber geäußert, dass er es wieder aufs Podium geschafft hat. Hat aber auch klar gesagt so, ich denke jetzt nicht an die WM. Ich denke da dann einfach gute Plätze einzufahren, Punkte zu sammeln. Und wofür es dann am Ende reicht, muss man dann halt schauen.
Auf Platz 3 am Ende, Maverick Vinales, der in den letzten Runden so aufgehorcht hatte, der ist dieses Mal nur in Anführungsstrichen 13. geworden. Gerald, war das beste Zeichen, was Aleix Espargaró nach den letzten eher schwächeren Rennen bringen konnte und dass man auch sagen konnte, ja, er hat dann nochmal wieder gezeigt hier, wer im Moment noch der Nummer 1 Fahrer ist bei Aprilia?
Es war natürlich gut, dass er wieder aufs Podium gefahren ist, aber es war der einzige Podestplatz seit in den vergangenen 7 Rennen. Mhm. Was auf der einen Seite ja natürlich gut ist, weil wir sagen immer, du musst konstant gute Ergebnisse holen, um im WM-Rennen eine Chance zu haben. Und das macht er auch. Also seine Ergebnisse sind konstant gut. Nur wenn jetzt ein Bagnaia dauernd gewinnt oder Zweiter wird jetzt einmal, dann sind 4., 5., 6. Plätze halt nicht gut genug, ja, und unterm Strich. Aber trotzdem sehe ich ihn genauso wie Quartararo in der Defensive jetzt einfach gegen Bagnaia und dass er Bagnaia in der WM besiegen wird, das halte ich jetzt unter normalen Umständen eher für ausgeschlossen. Vinales hat mich ziemlich überrascht, muss ich sagen, weil am Freitag war der echt gut unterwegs, sehr stark. Da habe ich wirklich mir gedacht, okay, der kann hier wirklich um einen Sieg mitmischen. Und am Samstag ist dann da der Faden irgendwie gerissen. Da haben sie beim Setup irgendwie kleine Probleme gehabt. Er hat gesagt, das war einfach sehr seltsam, weil er ist gefahren und das hat sich alles komisch angefühlt und haben das andere Motorrad gewechselt, da war es aber genauso und haben dann ewig herumgerätselt, warum, weshalb und so. Also da hat er einfach den Tritt verloren. Schlechte Startposition, dann musste er den Startkollisionen ausweichen und dann, wenn du so weit hinten bist, hast du einfach keine Chance mehr. Seine Rundenzeiten waren aber trotzdem gut im Rennen. Also er wäre sicher in dieser Gruppe mit Aleix, Brad Binder und Jack Miller mitgefahren. Und er meinte auch, wenn er da in der Gruppe gewesen wäre, glaubt er, dass es so wie in Misano Platz 3 drin gewesen wäre. Die beiden Ducatis waren außer Reichweite, genauso wie in Misano. Aber so in dem Bereich von Aleix hätte er sich trotzdem gesehen. Aber wie gesagt, da ist da am Samstag der Faden gerissen. Und wenn du eben weit hinten bist und dann im Start so ein Chaos ist und du auch Zeit verlierst und ausweichen musst, dann ist der Zug vorne natürlich abgefahren.
Alina, teilst du das so ein bisschen die Zweifel ja von Gerald, dass Aleix Espargaró und Fabio Quartararo im Moment aufpassen müssen, nicht komplett abgehängt zu werden von den Ducatis? Die scheinen ja im Moment wirklich so diese Übermacht zu sein. Und man hat das Gefühl, was ich vorhin schon sagte, Aprilia beziehungsweise dann auch Fabio Quartararo, die Yamaha, die können nur reagieren, die können nicht agieren im Moment.
Ja, genau. Also ich teile die Meinung auch absolut. Weil wenn man sich so die Rundenzeiten ansieht und halt auch eben sich mal eine Runde wirklich onboard oder aus der Perspektive einfach anschaut, Pecco und Bastianini, die hauen da perfekte Runden raus. Die sind immer auf der Ideallinie, die, ich weiß nicht, die rutschen gefühlt nie. Und wenn sie rutschen, dann ändert das nichts an der Zeit. Und Aleix Espargaró hat halt auch manchmal, wie wir jetzt hatten, die letzten zwei Wochen auch mal ein paar schwierigere Wochenenden und die Aprilia kommt dann nicht so ganz aus den Pötten. Und wenn du dann halt eben nur so Fünfter, Sechster, Siebter wirst und Pecco siegt und oder steht auf dem Podium, dann verlierst du halt Punkte. Und das kann ein Rennen mal gut gehen, das kann auch mal zwei gut gehen, aber wenn du drei, vier, fünf Rennen Punkte verlierst, dann ja, dann baust du deine Führung nicht aus, sondern verlierst sie. Mhm. Und das Gleiche gilt halt auch für Quartararo. Ja, die Yamaha hat einfach Topspeed-Probleme. So, der kann zwar, wie jetzt in Aragon er auch ja schon gesagt hat, er hat Probleme zu überholen, er kann nirgendwo vorbei und wenn er vorbeikommt, ja, dann wird er an der nächsten Gerade gefressen. So, dann sind die Ducatis direkt wieder vorbei und haben wieder 5-6 Meter Vorsprung. Dann musst du dich erst wieder ransaugen und dann wieder in der Kurve vorbeigehen, um dass du gleich auf der nächsten Gerade wieder geschnappt wirst. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das ist eine sehr schlechte Ausgangssituation für Quartararo. Und wie gerade ja schon gesagt hat, Motegi ist auch Stop and Go. Das wird der Yamaha auch nicht so gut liegen. Man kann dann zwar schon hoffen für Quartararo, dass er so in den in Sepang, Phillip Islands und sowas vielleicht noch Punkt, also mal besser ist als Bagnaia und die anderen. Aber ich sehe ihn da auch eher in der Defensive. Und dass er jetzt einfach nur noch hofft, dass die anderen Fehler machen, damit er Punkte sammeln kann und nicht so viel verliert.
Gerald, gäbe es wetterunabhängig noch ein oder zwei Strecken, wo man sagen kann, dass Fabio Quartararo und oder Aleix Espargaró der Ducati so ein kleines bisschen wegfahren können? Oder muss man wirklich jetzt sagen, die beiden müssen aufs Wetter hoffen?
Also ich würde sagen, unter normalen Umständen Phillip Island, da müssten beide um einen Sieg kämpfen. Also das ist diese schnelle, flüssige Strecke, die liegt der Yamaha auf jeden Fall. Der Aprilia müsste sich auch super liegen, weil das Turning von der Aprilia wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist und einer der Stärken des Motorrads ist. Und wir können uns sogar erinnern, mit der ganz alten RSGP vor, wann war es 2019, da hat Andrea Iannone das Rennen sogar angeführt für ein paar Kurven. Ja. Und also ich rechne, ja, lang ist her, das ist das letzte Mal, dass wir dort gefahren sind. Und ich gehe mal davon aus, dass dort die Strecke beiden sehr gut liegen wird, den Maschinen sehr gut liegen wird. Und auch Thailand müsste eigentlich eine Strecke sein, wo die Yamaha immer in der Vergangenheit extrem gut war. Aber wie gesagt, da waren wir auch das letzte Mal im Jahr 2019. Da war die Ducati nicht so überlegen, wie wir sie jetzt momentan sehen. Aber da könnte Quartararo auch nochmal zuschlagen und eventuell auch Aleix Espargaró. Also die zwei Strecken würde ich sagen, dass beide in einer Rolle sein könnten, wo sie wieder aktiv um den Sieg mitkämpfen können. Aber alle anderen Strecken sehe ich Ducati in der Favoritenrolle, ehrlich gesagt.
Ducati also im Moment sehr, sehr weit vorne und vor allen Dingen im Moment so ein bisschen ja, in der Führungsrolle. Francesco Bagnaia hat Fabio Quartararo noch nicht eingeholt. Das sind allerdings jetzt nur noch 10 Punkte. Und Fabio Quartararo hat in den letzten 4 Rennen alleine in 22 36, 56 Punkte abgegeben. Führung auf Francesco Bagnaia. Und wir haben nach dem Deutschland Grand Prix gedacht, naja, Francesco Bagnaia, da kann jetzt eigentlich jetzt nicht mehr viel kommen, beziehungsweise da muss eine ganze Menge kommen, wenn du hier noch Fabio Quartararo einholen willst. Die ersten 3 Plätze sind also belegt gewesen von Bastianini, Bagnaia und Espargaró. Und es war am Ende das Ducati-Rennen, weil so viele unter den Top 10 gewesen sind. Aber eine Maschine hat sich dazwischen verirrt und das war die von Brad Binder von der KTM. KTM heute oder an diesem Wochenende mit dem 11. Platz von Miguel Oliveira und mit dem 16. Platz von Remy Gardner und mit dem 20. von Raul Fernandez. Aber Gerald, Brad Binder mit dem 4. Platz, der hat ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, super Rennen von KTM und vor allem von Brad Binder. Bei Miguel Oliveira sind die Reifen eingegangen, sehr früh und viel stärker als er gedacht hat. Deswegen ist er da abgefallen, weil am Anfang war er ja auch am Ende dieser Spitzengruppe dabei, wo ihm nach dieser Startrunde dieses kleine Loch aufgegangen ist im Feld. Und wir haben ja schon oft gesehen, dass vor allem Brad Binder super Rennen fahren kann, aber immer schlechte Startplätze hatte und weit hinten war und dadurch war es immer, ist er nach vorne gekommen, aber die Spitze war halt dann nicht mehr in Reichweite. Und ich fand das sehr interessant dieses Wochenende, dass wenn wir uns das 3. Training anschauen, das sind beide, also Binder und Oliveira, locker in die Top 10 gefahren, haben 2 Zehntel nur Rückstand gehabt. Und ich habe mir gedacht so, hey, haben die jetzt, weil wir hatten ja den Misano-Test vor knapp 2 Wochen, haben die jetzt da wirklich was gefunden und die Schwäche im Qualifying ausgemerzt. Ja? Also das war wirklich mal ein Ausrufezeichen. Dann kam aber das Qualifying und sie hatten beide wieder fast eine Sekunde Rückstand. Also da muss man sagen, nein, sie haben diese Qualifying-Schwäche eben doch noch nicht behoben. Und trotzdem, sie waren in der vierten Startreihe, genau. Also doch wieder ein bisschen weiter vorne, als sie oft stehen. Und Binder hatte dann einen gigantisch guten Start auf der Außenseite. Kurve 1 rein ist da eigentlich Marquez vorbeigefahren, ist aber an dem vorbeigekommen, bevor diese Situation mit Quartararo passiert ist und hatte das ganze Schmützel also hinter sich und war nach der ersten Runde ja sogar Zweiter. Und wenn die KTM von Anfang an vorne dabei ist, dann können die auch mitfahren, weil wie gesagt, diesen guten Rennspeed, den haben wir ja schon oft gesehen in den vergangenen Wochen, ja, aber wenn du nicht in der Anfangsphase vorne dabei bist, dann bist du halt immer nur so Sechster, Siebter, ja? Oder Achter, wo er sonst oft herumfährt. Und Binder hat das super dagegen gehalten. Klar, die Ducatis sind jetzt auf einem anderen Level und sind davon gefahren, aber dass er da eben mit Aleix und Miller da mitkämpfen hat können, das war schon cool. Und okay, am Ende hat es halt knapp nicht gereicht mit dem Podestplatz, aber ich glaube trotzdem, dass das KTM da mit seinem Rennen super zufrieden war, weil es war einfach, er hat einfach gezeigt, dass er ein absoluter Racer ist. Wir dürfen nicht vergessen, er hat im Training auch einen Sturz, hat sich da auch den rechten Knöchel angeschlagen, hatte da Schmerzen. Aber hat die Zähne zusammengebissen und ein super Rennen gefahren. Also kann man ihm wirklich nur gratulieren dafür, ja.
Brad Binder im Moment.
Und es zeigt eben, wie gesagt, wenn KTM hoffentlich irgendwann einmal diese Schwäche im Qualifying behebt und sie aus den ersten drei Startreihen vorne mitfahren, weil man sieht oft, dass sie auch eben super Starts haben. Das war jetzt nicht eine Ausnahme, dass er so gut weggekommen ist. Wenn sie aus der dritten Startreihe jetzt zum Beispiel immer wegfahren, dann machen sie am Start Plätze gut und sind in den Top 6 dabei in der ersten Runde und dann spielst du mit. Also da, wenn sie diesen Schritt im Qualifying schaffen, dann sind sie im Rennen ja eh voll konkurrenzfähig.
Auf Platz 4 ist am Ende Brad Binder eingefahren und er ist sehr, sehr konstant. Er hat einen einzigen Nuller hat er bislang gehabt in dieser Saison und das war in Portugal, in Portimao. Alina, wie siehst du KTM, wie siehst du die Saison von Brad Binder bislang?
Ja, Brad Binder ist halt ein absoluter Sonntagsfahrer. Es ist halt wirklich schade, dass die so ein Problem im Qualifying haben und wirklich so weit immer, also die starten ja wirklich permanent sehr weit hinten. Das ist ja eher selten, dass sie in den vorderen zwei Reihen starten. Was natürlich der KTM auch super das Rennen kaputt macht. Klar hat Miguel Oliveira dieses Jahr schon einen Sieg für KTM eingefahren, aber es war halt eben auch nur ein Sieg. Was so ein bisschen schade ist, aber gut, es können nicht alle siegen. Ansonsten halt, ja, Brad Binder ist halt eigentlich ein super, super starker Fahrer und wenn der halt vorne ist, dann ist er auch in den Zweikämpfen sehr, sehr stark und die KTM hat ja auch einen guten Grundspeed und ich denke, die Saison lief bisher so eher ein bisschen schleppend, aber wenn sie halt irgendwie es jetzt schaffen, vielleicht nicht mehr diese Saison, aber spätestens zur nächsten Saison, irgendwie ihre Qualifying-Probleme in den Griff zu kriegen, dann werden die auch richtig konkurrenzfähig und werden auch echt stark und werden wahrscheinlich am meisten der Yamaha Kopfschmerzen bereiten, einfach weil sie eben mit dem Speed von Aprilia und Ducati besser mithalten können.
Brad Binder im Moment auf Platz 7 in der Fahrerwertung und Alina hat gesagt, er ist ein Sonntagsfahrer. Das aber als Kompliment, ja?
Absolut. Also, ich meine nichts böse.
Sonntagsfahrer Brad Binder hier im Moment auf Platz 7 in der Fahrerwertung. Da Ducati die Top 10 quasi fast alleine bevölkert hat, müssen wir weiter runterscrollen, wenn wir auf motorsporttotal.com das Standing sehen wollen, dieses Rennens. Und dann müssen wir runterscrollen zu Platz 14, zu Cale Crutchlow, der für die Yamaha das beste Ergebnis an diesem Wochenende eingefahren hat. Gerald, wenn Fabio Quartararo nicht ins Ziel kommt, dann wird es sehr, sehr duster bei Yamaha.
Ja, aber die Leistung von Kyle war, glaube ich, relativ cool, ja, weil er ist eigentlich das ganze Wochenende auch in den Trainings schon vor Franco Morbidelli gewesen. Und in Misano hatte man ja geglaubt, dass Morbidelli einen Aufwärtstrend wirklich hat, weil er ist da in den Trainings teilweise auf Augenhöhe mit Quartararo gefahren, von den Rundenzeiten her. Und da jetzt ging in Aragon gar nichts mehr. Also das war für Morbidelli wirklich ein schlechtes Wochenende, vor allem die Trainings, weil dass er da im Schatten von Crutchlow steht, das darf eigentlich nicht sein. Ja, das wäre so wie wenn Marquez hinter Bradl herumfahrt. Ja, das ist aber ja auch nicht das Idealszenario. Und Crutchlow hat halt gesagt, er hat sich gedacht in der ersten Runde, was macht er hier überhaupt, ja? Weil er kommt zurück und plötzlich fliegen die Motorräder überall herum, ja. Warum bin ich überhaupt zurückgekehrt? Ja, ich hätte zu Hause bleiben sollen. Aber er hat gesagt, wenn er fährt, es dauert natürlich, also er hat prinzipiell mal im Stefan Bradl recht gegeben, wenn man jetzt lange kein Rennen fährt, dann ist das gar nicht mal so einfach, wieder in diesen Rennmodus reinzufinden. Mhm. Aber er hat gesagt, er könnte am Ende des Feldes herumfahren, ganz gemütlich sagen, so ja mal hier, habt ihr Daten gesammelt, fertig, ich gehe nach Hause und sie werden glücklich und passt alles. Aber er hat gesagt, wenn er dann sieht, hey, das sind andere Fahrer, hey, den möchte ich jetzt überholen, da möchte ich jetzt mithalten. Er hat gesagt, das sind voll seine Renninstinkte wieder da gewesen und hat ihm auch Spaß gemacht. Und aus seiner Sicht war es cool. Und ich meine, er ist ein super Rennen gefahren. Ich meine, er hat da richtig gute Leute hinter sich gelassen. Man muss aber zur Verteidigung von Morbidelli auch sagen, er ist auch natürlich in diese Startgeschichten da verwickelt gewesen und musste abbremsen vom Gas gehen und war nach der ersten Runde Letzter. Ja, also das ist natürlich, das war halt für ihn dann halt das Rennen schon vorbei. Ja, da ist dann auch nicht mehr viel gegangen. Ja, aber für Crutchlow Comeback war cool und er hat auch extrem viel zu tun jetzt, weil er muss jetzt nicht nur jetzt diese letzten 6 Rennen fahren, inklusive Aragon, sondern er hat dazwischen sogar noch 2 Testfahrten. Also wenn während der Überseetour, während die anderen dann in Thailand ein freies Wochenende haben, muss er nach Jerez zurückfliegen und dort testen. Ja, also der hat jetzt extrem viel zu tun. Ja, also das ist schon. Ja, er hat ja auch gesagt, jetzt ist er zum dritten Mal zurückgekehrt, weil er ist ja letztes Jahr schon eingesprungen und er muss zum dritten Mal dann seine Karriere beenden. Ja. Und es war insgesamt lustig, ihn auch wieder zu hören, weil er hat einfach wirklich immer einen coolen Spruch drauf Ja, er ist ein Charakter und einer der Charaktere, die irgendwie schon gefehlt haben, muss man sagen.
Beendet seine Karriere häufiger als Roland Kaiser. Gerald, er wird die letzten Rennen dann auch noch für Andrea Dovizioso dort fahren, oder?
Ja, genau. Dovizioso ist jetzt wirklich im Ruhestand. Der wird Motocross fahren und am Strand liegen und sich die Rennen gemütlich im Fernsehen ansehen und hoffentlich unseren Podcast hören. Nein, er kann nicht Deutsch. Aber er ist jetzt raus. Also Dovizioso kommt nicht mehr zurück. Das ist jetzt erledigt.
Ja. Gibt es noch irgendeine Hoffnung, Alina, für Yamaha außerhalb von Fabio Quartararo, diese Weltmeisterschaft irgendwie zu retten? Oder gibt es da noch in irgendeiner Weise etwas Positives, was du siehst, außer Fabio Quartararo bei der Yamaha?
Ja gut, ich glaube, für die WM sieht es jetzt außerhalb von Quartararo eher schlecht aus für die Yamaha, weil wir Franco Morbidelli auf Platz 19 der WM haben und Darren Binder auf Platz 22. Ja, sieht eher schlecht aus und selbst wenn alle ausfallen würden, würden sie es nicht schaffen, die Punkte aufzuholen. Ja, ein bisschen schade natürlich fürs Werksteam, dass Morbidelli da so ein bisschen hinterherhinkt. Man hat ja eigentlich jetzt so in den letzten 2 Rennen so ein bisschen so einen Aufwärtstrend gesehen und hat gedacht, oh okay, vielleicht kommt er doch in Fahrt. Weil wenn wir mal überlegen, wie er auf der Kunden-Yamaha gefahren ist, damals, wie hieß denn das Team noch? Petronas-Yamaha. Da war der ja sehr, sehr stark. Und natürlich jetzt schade, dass er sehr schlecht geworden ist. Ja gut, Darren Binder als Rookie, dem kann man natürlich auch nicht so viel zu Last legen, weil die Yamaha scheint ja außerhalb bei Quartararo nicht so gut zu laufen bei den anderen. Dennoch fand ich das jetzt Crutchlow fand ich eigentlich einen guten Platz. Also ich meine, besser als das Werksteam. Und vielleicht bringt er ja ein paar Innovationen mit, dass die Yamaha jetzt zum Saisonende doch noch ein bisschen was findet.
Yamaha, also im Moment wirklich, ja. Auf dem Schoß sitzen sie von Fabio Quartararo und der muss halt die Ergebnisse bringen und die Ergebnisse bringt er nicht, weil er dann auch mit viel Pech dann an diesem Wochenende in der ersten Runde noch ausgeschieden ist. Ein Team haben wir noch und das ist die Suzuki und die ja wickelt so ein ganz kleines bisschen ab. Alex Rins ist auf Platz 9 am Ende eingefahren. Gerald Juan Mir konnte noch nicht wieder mitfahren.
Ja, also am Freitag ist Mir wieder zurückgekehrt. Wir erinnern uns, er hat ja in Spielberg in der ersten Runde diesen wilden Highsider gehabt in der ersten Runde und hat sich da den rechten Knöchel verletzt. Misano hat er ausgelassen, auch den Misano-Test. Gut, es gab jetzt auch nicht mehr groß tolle Sachen zu testen, ja, weil eben Suzuki zieht sich zurück. Sie haben nur ein Rider-Device ein bisschen verbessert. Das ist dann mit Hadrins dann verwendet jetzt hier. Und er hat es eben versucht, er ist ja vorher schon Privatmotorrad gefahren auf einer kleinen Privatstrecke auf Mallorca, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, wo das war. Und da war alles okay mit einer Straßenmaschine. Und dann nachher ist er gefahren am Freitag und hat gemeint, okay, er hat immer noch extreme Schmerzen. Also da sieht man, dass die Belastungen auf einem MotoGP-Bike halt doch ganz außergewöhnlich sind und eben mit nichts anderem zu vergleichen sind. Das Suzuki-Team hat dann auch noch herumexperimentiert, den Bremshebel verändert, weil er konnte eben nicht richtig genug Druck ausüben auf den Bremshebel, hat Schmerzen gehabt, konnte damit A nicht gut verzögern, B nicht gut lenken und waren die Rundenzeiten auch nicht gut, konnte das Motorrad auch nicht wirklich ans Limit bringen. Und am Samstag ist man dann noch am Vormittag gefahren und dann hat man gesagt, okay, es geht nicht, er hat zu große Schmerzen. Und das Interessante ist, sein Crewchief, der Frankie Cascelli, hat gesagt, man hat da am Bremshebel den Bremshebel modifiziert und er wurde gefragt, ob man nicht eine Daumenbremse hätte montieren können. Und er sagt, naja, jetzt haben wir schon so viele Knöpfe links beim linken Lenkergriff für die Elektronik und so weiter, aber auch für das Rider-Head-Device und so, da ist eigentlich fast kein Platz mehr, ja, um eine Daumenbremse da zu montieren. Außerdem ist es mir nicht gewohnt und sich darauf einzustellen, wäre jetzt auch nicht von heute auf morgen, von einem Training aufs andere halt so einfach möglich gewesen. Dann bräuchte man sicher einen Testtag, wo man mal in Ruhe sich darauf konzentriert und dass das in Fleisch und Blut übergeht. Also hat man im Endeffekt gesagt, okay, es macht keinen Sinn und ist das Rennen nicht gefahren. Gleichzeitig hat man aber auch gesagt, dass er nächste Woche in Japan auch nicht fahren wird. Wer jetzt dann statt ihm in Japan fahren wird, ist eigentlich noch offen. Sie haben dort für Takuya Tsuda eine Wildcard angemeldet. Also der Plan war, dass dort drei Suzukis fahren. Ob jetzt Tsuda das Motorrad von mir nimmt oder ob wieder der andere Japaner zurückkehrt und das Motorrad übernimmt oder ob vielleicht Silvan Contoli die Chance bekommt. Der ist ja jetzt das Pol d'Or gefahren, das 24-Stunden-Rennen am Wochenende und ist wieder fit. Das ist noch offen, aber es steht eben fest, dass Mir nicht in Japan auch nicht dabei sein wird. Ja, und Rins, wir haben es gesehen beim Start, er ist da richtig ausgewichen, wie der Quattro in die Auslaufzone gepurzelt ist. Ist einen weiten Bogen über die Auslaufzone gefahren, war auch ganz weit hinten und ja, mehr als Platz 9 war dann einfach nicht mehr möglich, ja.
Gerald, gibt es denn eigentlich noch in irgendeiner Weise ein Feature, etwas, was man positiv draus ziehen kann, wenn man beide Suzuki fahren lässt am Wochenende in Motegi? Oder wäre es vielleicht dann auch sogar denkbar, naja, Suzuki, wir wickeln es eh ab am Saisonende, dann kann auch Alex Rins alleine fahren?
Nein, laut Reglement müssen sie einen nominieren jetzt.
Ach so,
also das also es müsse, also entweder sehen wir, wie gesagt, drei Suzukis mit Rins, Takuya Tsuda und entweder Watanabe oder Gintoli oder es fahrt Rins und Tsuda. Ja, das steht jetzt noch nicht fest, aber die werden natürlich fahren und weil du gesagt hast, könnte man da doch nur mit Rins fahren. Suzuki hat ja extra eine Wildcard angemeldet, damit sie sich mit drei Motorrädern beim Heimrennen von ihren Fans verabschieden können. Ja. Dass jetzt mir ausfällt, ist halt blöd, ja, ist halt dumm gelaufen. Aber der ursprüngliche Plan ist da gewesen, eben mit drei Motorrädern zu fahren, um sich standesgemäß in Japan zu verabschieden. Weil normalerweise, also immer wenn Motegi auf dem Programm gestanden ist, früher, da sind auch immer die Suzuki-Fahrer in die Suzuki-Fabrik gegangen, haben dort die ganzen Techniker getroffen, die Mitarbeiter, auch die Führungsriege, das Management und so, weil man die ja eigentlich unterm Jahr nicht persönlich trifft. Ja.
Ja.
Also für Suzuki ist das natürlich schon ein besonderes Rennen, das Heimrennen, klar. Und eben das erste seit 2019. Ja. Also in der WM-Saison 2020 konnten sie ja gar nicht vor heimischem Publikum fahren, ja, was ja natürlich auch aus Suzuki-Sicht bitter war damals. Ja.
Auf jeden Fall am Ende die Suzuki ja wieder unter ferner Liefen. Juan Mir ist gar nicht angetreten und Alex Rins auf Platz 9 gefahren. In der Fahrerwertung führt Fabio Quartararo weiterhin mit 211 Punkten vor Francesco Bagnaia, 201 Punkte, 10 Punkte nur noch dahinter. 7 weitere Punkte dahinter Aleix Espargaró und Enea Bastianini auf Platz 4 mit 163 Punkten. Der liegt im Moment noch knapp 50 Punkte hinter Fabio Quartararo. Aber nach den letzten beiden Rennen zu urteilen, dann kann er vielleicht sogar noch in dieses Rennen, naja, so ein bisschen eingreifen. Jedenfalls, was die ersten drei Plätze angeht, in dieser Fahrerwertung. Das war die MotoGP hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen, weil die haben am Ende, sind ja auch Rennen gefahren. Und vielleicht haben wir in der Moto3 schon sowas wie eine Vorentscheidung gesehen. Das alles gleich hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Die Moto2 und die Moto3 ist natürlich auch gefahren. Alina, wie ist das Moto2-Rennen gelaufen?
Ja, das war der zweite Saisonsieg für Pedro Acosta. Der Rookie hat sein Talent nochmal unter Beweis gestellt nach seiner Verletzung und hat in Aragon vor Canet und WM-Leader Augusto Fernandes gesiegt. Fernandes hat nach dem Start allerdings erstmal das Feld angeführt vor Alonso Lopez, der ist aber dann weit gegangen in einer Kurve und gestürzt. Dahinter kam dann direkt Marcel Schrötter zu Sturz und viele Fahrer mussten deswegen ausweichen und weit gehen. Auch da wieder sehr viel Trubel in der ersten Runde. Fernandes führte dann weiter vor Dixon, Canet, Acosta und Albert Arenas. Albert Arenas ist dann in Runde 2 gestürzt. In der vierten Runde hatte Fernandes bereits 2 Sekunden Vorsprung auf Acosta, der dann gerade an Dixon vorbeigegangen war. Allerdings waren die Rundenzeiten von Acosta wesentlich schneller und er holte auch Fernandes auf. Canet ließ sich dann auf P3 mitziehen. Acosta übernahm dann am Ende der Gegengerade in Runde 10 die Führung von Fernandes. Dahinter duellierte sich Canet mit Toni Arbolino um den Rest des Podiums. Mit einem Vorsprung von 2 Sekunden fuhr dann Acosta sehr souverän seinem Sieg entgegen. Und Canet schloss dann noch auf Fernandes auf, der die Pace dann nicht mehr mitgehen konnte und musste dann 3 Runden vor Schluss dann den Platz 2 an Canet abgeben. Der WM-Zweite Ai Ogura kam als Vierter ins Ziel und überholte noch Toni Arbolino.
Am Ende ist, wie gesagt, Pedro Acosta mit seinem zweiten Saisonsieg belohnt worden. Gerald, zweiter Saisonsieg für Pedro Acosta. Er ist noch sehr, sehr jung und er fährt seine Debütsaison in der Moto2. Da hat sich einer schon richtig etabliert mit jungen Jahren.
Ja, vor allem, wenn du auf die Saison zurückblickst. Der Saisonbeginn war doch ein bisschen schwierig. War nicht gleich im Spitzenfeld dabei. Dann hatte er einige Ausfälle. Dann Le Mans, vorne mitgekämpft um die Führung, um den Sieg, ist dann gestürzt. Dann Italien, Mugello, der erste Sieg und am Sachsenring ist er auch Zweiter gewesen. Da hat man schon gedacht, okay, nach der schwierigen Anfangsphase ist der Knoten geplatzt und er ist jetzt das Megatalent und vorne dabei, was man eigentlich gedacht hat, dass er eh zeigen wird. Und dann hat er die Trainingsverletzung, musste er dann Assen auslassen, musste Silverstone auslassen. Und dann ist er wieder langsam zurückgekommen, war aber nicht im absoluten, also er war schon im Spitzenfeld, aber er war nicht ganz vorne, hat nicht ganz vorne um den Sieg mitgekämpft. Und eben jetzt hier ein super Rennen gefahren, hat hier Augusto Fernandes einfach das Schneider abgekauft, die Lücke zugefahren, die waren schon fast 2 Sekunden hinten, aufgeholt, überholt, weggezogen, keinen Fehler gemacht, absolut perfekt. Und ich würde sagen, er ist jetzt nach dieser Verletzungspause, nach diesen Rückschlägen, die er da hatte, jetzt ist er wieder zurück. Also da, wo er schon vor der Verletzung war und kämpft um einen Sieg. Und es wird jetzt natürlich interessant werden, ihn bei diesen Überseerennen zu sehen, weil, wie wir wissen, seit 2019 sind wir dort nicht gefahren. Also letztes Jahr auch nicht, in seiner ersten Moto3-Saison. Das sind alle Strecken, die er überhaupt nicht kennt, also nicht einmal von der Moto3 oder irgendeiner kleineren Nachwuchsserie. Also es ist für ein komplettes Neuland alles. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie er sich da schlagen wird, ja.
Pedro Acosta, also mit einem wirklich richtig guten Rennen, ist hier auf Platz 1 gefahren. Auf Platz 2 haben wir dann Aaron Canet gehabt und Augusto Fernandes auf Platz 3. Der ja so ein kleines bisschen Puffer zwischen sich und Ai Ogura bringen konnte. Ai Ogura auf Platz 4 am Ende. Gerald, da werden wir bis zum Ende der Saison ein sehr, sehr spannendes Rennen um die Moto2-Krone sehen.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Da kann man überhaupt nicht sagen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Bleibt offen, Fernandez, was wir noch nicht erwähnt haben, wir haben es letztes Mal schon gesagt, dass er nächstes Jahr MotoGP fahren wird und jetzt wurde es offiziell auch bestätigt, dass er nächstes Jahr für das Tech 3 GasGas-Team fahren wird als Teamkollege von Pol Espargaró, also seine Zukunft ist in trockenen Tüchern. Ayogura bleibt in der Moto 2, weil eben Nakagamis Vertrag bei LCR verlängert worden ist, also Fernandez hat jetzt seine einzige, sagen wir mal, Chance hier Moto2-Weltmeister zu werden. Nogura wird nächstes Jahr noch eine Chance haben. Und ja, es bleibt spannend. Was aber interessant ist, Fernandez war eigentlich in der letzten Zeit immer ein Tick stärker und Nogura hat dann im Rennen eigentlich immer wieder die Schadensbegrenzung geschafft. Ja, weil im Training war er nicht gut, war weit hinten, musste im Qualifying kämpfen und hatte eigentlich war die ganze Zeit am Aufholen und hat es dann am Ende geschafft, mit Platz 4 noch aufzuholen und Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber vom Eindruck her ist, dass Augusto Fernandez diesen ganz kleinen Ticken momentan besser ist. Aber wie gesagt, 7 Punkte, kann alles passieren.
Es kann wirklich alles passieren zwischen Augusto Fernandez und Ayogura, da bis zum Ende der Saison auf jeden Fall Spannung. Alina, du hast es vorhin schon erwähnt, Marcel Schrötter ist in der ersten Runde ausgeschieden, wo in der MotoGP in der ersten Runde so viel Action war, aber auch in der Moto2 Action. Was war da passiert?
Ja, es war halt auch mal wieder sehr viel Action in den ersten Kurven und es ist alles sehr, sehr eng. Und dann war ja vor ihm Alonso Lopez gestürzt. Und dann hat Marcel halt auch einen Wackler gehabt, Vorderrad ging weg und rutschte dann auch da über die Strecke. Und dann hält man natürlich erstmal die Luft an, weil man ist, oh Gott, bitte fahr jetzt keiner drüber. War dann auch sehr, sehr knapp, aber glücklicherweise haben es alle geschafft, drumherum zu kommen und dann ihr Rennen fortzusetzen. Ja, rechte Seite ist ja eine Rechtskurve. Rechte Seite des Reifens ist halt noch nicht so warm nach dem Start. Und deswegen war rechnen, dass da viel passiert. Was wir dann halt ja auch so gesehen haben. Man muss einfach ein bisschen vorsichtiger rangehen. Aber klar, man möchte gerade in dieser Anfangsphase gut Plätze gut machen. Und Marcel ist ja auch nicht so topmäßig vom Startplatz losgefahren und hatte sich wahrscheinlich vorgenommen, für das Rennen auch einige Plätze gut zu machen.
Er hat auf jeden Fall hier in der ersten Runde ist ausgeschieden und es ist so ein bisschen die etwas unglückliche Saison von Marcel Schrötter fortgesetzt. Er ist auf Platz 10 in der Fahrerwertung. Wir haben schon drüber gesprochen, Gerald, nächstes Jahr hat er keinen Moto2-Platz. Hat er sich schon mal geäußert, beziehungsweise gibt es da schon Neuigkeiten?
Also ich glaube, das ist wirklich alles offen, wo er hingeht. Keine Ahnung. Also es wird schwierig sein, dass er bei einem anderen Moto2-Team überhaupt einen Platz findet. Ich glaube nicht, dass sich da groß was andeutet, aber es gibt da noch Gespräche, aber ob das wirklich passiert, komplett offen. Superbike-WM gibt es eigentlich auch keine attraktiven freien Plätze, muss man ehrlich gesagt sagen. Supersport-WM gibt es Gespräche, aber ob er da jetzt auch bei einem guten Team unterkommt, weil das ist ja sein Ziel, dass er ein gutes Team findet, das wirklich konkurrenzfähig ist und dass ein gutes Motorrad aufbauen kann. Momentan ist da wirklich alles offen, keine Ahnung.
Ja, in der Moto2 führt auf jeden Fall jetzt in der Fahrerwertung nach wie vor Augusto Fernandez mit 7 Punkten vor Ayogura. Aaron Canet im Moment 30 Punkte hinter Ayogura auf Platz 3 und Celestino Vietti auf Platz 4. Dann haben wir noch die Moto3 und da, Jalina, hat Izan Guevara vielleicht einen entscheidenden Vorsprung herausgearbeitet in der Fahrerwertung.
Ja, genau. Mit dem Rückenwind des Moto2-Aufstiegs ist Izan Guevara mit einem Startzielsieg in Aragon vorausgefahren und holte die 25 Punkte vor Ayumu Sasaki und Daniel Holgado. Guevara entschied schon den Start für sich und ging direkt in Führung. Auch kam in der ersten Runde dort ein großer Crash. Da waren Lorenzo Felon, Joshua Wadley und Nicola Carraro gestürzt. Sasaki und Holgado verfolgten Guevara und die drei setzten sich relativ schnell vom Rest des Feldes ab. Guevara baute seine Führung allerdings weiter aus und Sasaki und Holgado konnten zwar dranbleiben, griffen ihn aber nicht an. Viele Kämpfe und Berührungen gab es dafür aber in der Verfolgergruppe, die von Platz 4 bis Platz 13 gehen. David Munoz war natürlich wieder sehr aufmüpfig und bekam dann auch noch eine Long-Lap-Penalty. Der WM-Zweite Sergio Garcia erkämpfte in der Folgegruppe und kam am Ende aber nur bei Platz 13 raus und verlor dadurch sehr viele WM-Punkte auf Guevara. Der Abstand zwischen den GasGas-Kollegen liegt dann jetzt bei 33 Punkten.
33 Punkte. Gerald, ist da jetzt eine Vorentscheidung gefallen in der Moto3?
Moto3 ist so crazy. Da kann alles passieren. Also wenn da jetzt eine große Gruppe beisammen ist und du positionierst dich in der letzten Kurve falsch oder wirst von wem abgedrängt, dann bist du statt Dritter, Vierter plötzlich Nummer 10., 12. Also da kann wirklich so viel passieren. Trotzdem ist der generelle Eindruck, dass Guevara doch etwas stärker ist als Garcia, weil wir haben jetzt oft gesehen, dass Guevara sich oft versucht, an der Spitze des Feldes zu platzieren und das Tempo anzuziehen und eben das Zepter zu übernehmen im Feld. Und von Garcia haben wir das jetzt in der Vergangenheit eher selten gesehen. Ja? Und das ist schon ein Zeichen von Selbstbewusstsein. Und er war auch öfters jetzt schon das schnellste Fahrer im Feld, Guevara. Und wenn du jetzt ein Moto3-Rennen von der ersten Kurve bis zur letzten anführst, ohne jemals angegriffen zu werden, dann sagt das schon was über die Qualität. Und wie gesagt, das gibt dir einfach noch mehr Selbstvertrauen, weil er weiß, er kann es. Und er wird es wahrscheinlich bei den nächsten Rennen wieder probieren. Ja? Wenn er dann nach dem Start die Chance sieht, okay, ich kann jetzt hier die Führung übernehmen, ich probiere es jetzt einfach und ob ich wieder wegziehen kann. Und Garcia, da immer in den Scharmützeln im Feld hinten, das ist dann, da kann eben alles passieren. Dann fährt da einer rein und du wirst abgeschossen. Also haben wir auch schon erlebt bei ihm jetzt. Ja? Bei Guevara auch, muss man auch sagen. Ja? Aber Garcia war da betroffen. Jetzt hier auch abgedrängt worden und weit hinten dann wieder gewesen, hat Fehler gemacht. Eben, wenn du da in der Gruppe bist, kann eben das alles passieren. Also das Pendel schlägt momentan schon aus für Guevara. Wie gesagt, jetzt kommen die Überseerennen, das ist dann wieder mal was anderes. Da sind wir so lange nicht gefahren. Die Tendenz schlägt aber jetzt schon für Guevara aus, muss man ganz klar sagen.
Es war aber ein eher untypisches Rennen, oder? Mit den großen Abständen dort.
Ja, das Interessante war eigentlich direkt nach dem Start, weil Guevara hat einfach gleich den Start gewonnen. Das war mal absolut perfekt von der Linie weg und hat gleich mal das Tempo anzogen. Und Sasaki und Holgado haben den Braten gerochen und sich gleich mal angehängt. Und vielleicht waren sie auch schlau genug am Anfang zu sagen, okay, wir greifen ihn jetzt gar nicht an, sondern fahren einfach dem nach, weil wenn wir jetzt da anfangen zum Kämpfen, sind die anderen gleich wieder dran und wir haben eine riesengroße Gruppe. Und so haben sie sich gleich absetzen können, während es dahinter halt wieder mal wild zugangen ist. Ja, und dann wächst der Abstand einfach extrem. Und ja, dadurch ist diese Lücke einfach entstanden und die anderen konnten es halt überhaupt nicht mehr zufahren. Ja, ich meine, Öncü hat sich dann aus dieser Verfolgergruppe lösen können, wie er an der Spitze war und die dahinter wieder wild miteinander gekämpft haben, hat er eben diese kleine Lücke nach vorne auffahren können, aber eben nach vorne zufahren war dann nichts mehr. Da ist der Zug abgefahren gewesen.
Isan Guevara hat dieses Rennen gewonnen vor Ayumu Sasaki und Olgado. Die sind auf die beiden Podiumsplätze gekommen. In der Moto3-Gesamtwertung führt Isan Guevara jetzt mit 33 Punkten Vorsprung vor Sergio Garcia. Dennis Forger dann nochmal 25 Punkte dahinter. Ayumu Sasaki dann auf Platz 4. Und Daniel Olgado hat mit seinem ersten Podium Platz 9 in der Fahrerwertung. Wir haben keine lange Pause. Es geht jetzt von Aragon nach Japan, nach Motegi. Gerald, warum ist nur eine Woche Zeit zwischen Spanien und Japan?
Ja, das hat man den Kalender auch so geplant, ein bisschen um der Formel 1 ein bisschen aus dem Weg zu gehen, in der ursprünglichen Planung. Aber natürlich, es ist zum ersten Mal so, dass wir von Europa direkt dann nach Japan gehen, weil das ist natürlich eine extreme Reisedistanz. Und wir können uns erinnern, am Anfang des Jahres in Argentinien mussten die Freitagstrainings abgesagt werden, weil eben die Frachtflieger nicht rechtzeitig angekommen sind. Und man hat darauf reagiert und auch, weil eben die Zeit so kurz ist, von Aragon nach Motegi zu fliegen, hat man die Vormittagstrainings am Freitag schon mal aus Vorsicht gestrichen, damit die Teams halt, wenn eben alles nach Plan läuft und die Flieger halt auch, die Transportflieger auch relativ spät ankommen, dass sie genug Zeit haben, die Motorräder vorzubereiten, die Boxen aufzubauen und. Also wir werden am Freitag nur die, unter Anführungszeichen, Nachmittagstrainings sehen. Die große Frage ist, und das Wetter spielt jetzt momentan auch eine riesige Rolle, weil in den Nachrichten hat man ja auch sehen und lesen können, dass da im Süden von Japan ein riesiger Taifun wütet mit extremen Regenfällen und der anscheinend langsam auch über die Hauptinsel zieht. Und in Tokio gab es auch schon Regenfälle und dann anscheinend musste da eine U-Bahn-Linie gesperrt werden wegen Überschwemmungen. Also da starker Regen. Die Japaner im Paddock sagen, nicht so tragisch, das erleben wir oft. Ja, wir Europäer sagen, mein Gott, was für ein schlechtes Wetter, ja, und was kommt da auf uns zu? Anscheinend sollen diese Regenfälle noch so bis Mittwoch oder so andauern. Und da gab es sogar am Sonntag Diskussionen im Fahrerlager, ob die Frachtflieger überhaupt hinfliegen können und das ganze Material überhaupt rechtzeitig an der Strecke ankommt, um dann noch überhaupt Zeit ist, das Ganze aufzubauen und ob man überhaupt das Rennen fahren kann. Ja? Mhm. Also da gab es ernsthafte Diskussionen, ob das vielleicht komplett abgesagt werden muss und man die Flieger halt dann gleich weiter zum nächsten Rennen nach Thailand umleitet. Und das eben aufgrund höherer Gewalt, schlechtes Wetter, Taifun eben absagt. Aber am späten Sonntagabend hat es dann geheißen, es geht dann doch alles okay. Das müsste sich alles ausgehen, dass man die Transportflieger halt rüberbringt. Die meisten Teammitglieder fliegen Montag, Dienstag Richtung Japan. Wie gesagt, über Russland kann man jetzt nicht mehr fliegen. Das heißt, die Distanz ist natürlich länger. Wie das Wetter jetzt dann dort aussieht, wenn die dort landen, das muss man abwarten. Aber es wird auf jeden Fall eine ganz knappe Geschichte, dass da wirklich alles in Japan ankommt und wirklich bereit ist, dass wir, wie es geplant ist, am Freitag am Nachmittag die ersten Trainings fahren können. Also das wird schon eine enge Geschichte, ja.
Wir halten euch auf dem Laufenden, auf jeden Fall auf motorsporttotal.com. Das sollte sowieso in euren Bookmark sein. Da werdet ihr in den nächsten Tagen dann zu hören. Ich würde nicht gerne im Frachtflieger sitzen, wenn der dann irgendwann im Dienstag oder Mittwoch im Taifun da in Japan aufsetzt. Aber das sind vielleicht auch nervenstärkere Menschen als ich dann am Steuer beziehungsweise im Frachtflieger und im Frachtraum. Es wird hoffentlich ein Rennen geben am Wochenende und dann werden wir nächste Woche in der neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin, dann auch wieder hier darüber sprechen. Und das werden wir immer mit den Kollegen von motorsporttotal.com machen. Gerald, ich danke dir für deine Zeit.
Dankeschön und bis bald. Und ja, in den kommenden Wochen müssen wir am Wochenende immer früh aufstehen, weil wir eben diese ganzen Überseerennen haben.
Ja, Alina, du stehst auch am Sonntag sehr früh auf.
Ja, natürlich. Oder, ich bin ja auch noch recht jung, optional schlafe ich einfach gar nicht.
Das ist für Gerald und mich einfach nicht mehr vorstellbar. Aber wenn du das machen möchtest. Alina, ich danke dir für deine Zeit.
Liebend gerne.
Das war's mit der heutigen Ausgabe von Starting Grid. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Auf Spotify könnt ihr den Podcast natürlich auch immer hören. Wie gesagt, motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in eurem Interesse liegen und auf euren Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Starting Grid, das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.